Zum kulturellen Reichtum Europas gehörten auch sicher die vielen Sprachen. Nur was ein kultureller Reichtum ist, ist nicht unbedingt ein politischer Vorteil. Die Verständigung ist auch sehr erschwert mit vielen Sprachen in Europa. Wie soll da die europäische Gemeinschaft funktionieren? Andererseits bildet sich ja so allmählich eine Lösung heraus. Wir reden alle Englisch in Europa, obwohl die Engländer Europa nun wohl bald den Rücken kehren könnten. Nun gibt es auch Leute, die sich da was anderes dazu überlegt haben, nämlich die Esperantisten. Konrad, warum eigentlich eine Alternative zu Englisch? Wir können doch auch alle Englisch sprechen in Europa.
Naja gut, wenn man mich so anspricht auf Esperanto, muss ich dir erst einmal sagen, Esperanto ist ja nun schon über 125 Jahre alt. Sprich, damals war in Europa die dominante Sprache schlicht und ergreifend Französisch, zumindest in den Diplomatenkreisen, und Englisch ist erst stark am Kommen. Sprich, die Geschichte, die wandelt sich. Und insofern muss man auch auf die Tradition und die Vergangenheit von Esperanto eingehen. Damals war auch Deutsch in diesem Raume, im europäischen Raume, dominant bzw. weit verbreitet. Es war eine Kultursprache schlechthin. Und Esperanto ist ja in diesem Dreieck entstanden: Preußen, Österreich und Russland, sprich im heutigen polnischen Gebiet. Damals gab es in diesem Gebiet auch schon so viele Sprachen, wie es heute gibt. Es wurde erfunden von einem Juden, der eben hier die Sprachprobleme in diesem Gebiet eben überwinden wollte. Man kann sich ja vorstellen, im Gebiet waren die Hauptsprachen Russisch und Deutsch. Aber natürlich haben die Bevölkerungsteile, das heißt, die Bevölkerung hat natürlich auch andere Sprachen gesprochen, eben die, die sie heute spricht.
Ja,
Vor allen Dingen
brauchen
waren
wir
sie
dann heute
vielsprachig.
in der heutigen Situation in Europa eigentlich noch Esperanto?
Ja, sicher. Das heißt, wir haben in der heutigen Situation nicht Englisch als hauptdominante Sprache in der Europäischen Union, sondern offiziell sind alle Nationalsprachen hier in der Europäischen Union Amtssprachen. Nur schleichend geht man hin und bevorzugt halt eben das Englische, sprich Englisch und Französisch sind heute die meistgebrauchten Arbeitssprachen. Das Deutsche schleicht sich so ein bisschen ein und natürlich andere Sprachen melden da auch immer wieder ihre Ansprüche an. Allerdings, ich finde es ein bisschen komisch, dass man eben offiziell von allen Nationalsprachen als Amtssprachen spricht, aber halt eben tatsächlich faktisch das Englische so reinschleichen lässt. Und da muss man doch mal aufpassen, beziehungsweise das muss man ins Gespräch bringen, darüber muss man ganz einfach diskutieren.
Was wäre denn eigentlich mit Esperanto besser eigentlich? Esperanto ist bis heute niemandes Muttersprache. Warum soll das die Verkehrssprache sein? Welche Vorteile hat Esperanto?
Genau das, was du gerade eben gesagt hast, das heißt, ist niemandes Muttersprache, was natürlich faktisch auch nicht stimmt. Es gibt genügend Menschen, die verschiedenen Nationalitäten angehören und sich dann eben hier als Muttersprache tatsächlich Esperanto ausgesucht haben. Wir nennen es Gepatra Lingua, das heißt Elternsprache. Das heißt die Sprache, die die Eltern dann zum Beispiel zu Hause sprechen. Wir hatten übrigens in der Region von Freiburg so ein Phänomen. Ein Kölscher Jung ist in Italien gewesen und hat auf einem italienischen Esperanto-Kongress der Jugend eine fesche Italienerin kennengelernt. Man unterhielt sich auf Esperanto, kam sich näher und hat geheiratet. Und die haben dann ihr Kind unter anderem hier auch in Esperanto aufgezogen, sprich Deutsch, Italienisch, Esperanto. Und das ist einfach dann die Familiensprache. Aber mit Esperanto hat man ganz einfach einen einfacheren Zugang zu eben dieser Sprache. Das heißt, man kann auch Esperanto als Erwachsener praktisch leicht lernen. Sprich, die Eltern können beruhigt sein, sie können mit ihren Kindern erstmal in der Nationalsprache reden und nicht wie heute bereits Kinder in englischsprachige Schulsysteme hineinschicken, dass sie irgendwie quasi muttersprachlich mit Englisch aufwachsen. Man kann später Esperanto lernen. Man hat die Möglichkeit,
Ist
langfristig.
Esperanto denn leichter als Englisch?
Esperanto ist auf jeden Fall leichter als Englisch, weil regelmäßig und natürlich auch umfangreich. Das heißt, durch die Regelmäßigkeiten kann man hier auch sehr viele grammatikalische Formen unterbringen, beziehungsweise alles ausdrücken. Also nicht einfach im Sinne von simpel, sondern nur eben, ja, regelmäßiger, ohne große Ausnahmen gemacht. Ich denke hier mal gerade ans Deutsche. Das Deutsche hat drei Artikel, die nicht mit dem Grammat, die nicht mit, die, ja, die nicht
Großenteils redundant sind.
redundant sind, beziehungsweise die auch nichts dazu mit zu tun haben, welchem Geschlecht jetzt der entsprechende Gegenstand oder das Objekt angehört. Da heißt es die Lampe, der Tisch, ne, das Fahrrad. Okay, Fahrrad ist noch irgendwie verständlich, ein Gegenstand, aber warum heißt es ja die Lampe, warum heißt es der Tisch? Das ist auf jeden Fall nicht verständlich, muss man jedes Mal lernen.
Du setzt es vor, glaube ich, auch zu einer anderen Erklärung an, die dann durch eine Untererklärung verdrängt wurde. Da hattest du nämlich gerade vielleicht dazu angesetzt, dass Esperantos Vorteil sein könnte, dass es eben niemandens, beziehungsweise nur von wenigen Leuten die Muttersprache ist.
Das heißt, es ist zwar von einigen tatsächlich die Muttersprache, aber diejenigen, die von außen einsteigen, das heißt erst später einsteigen, können einfach aufholen. Das heißt, im Gegensatz zum Englischen, wo man sich also sehr stark hier von Anfang an damit beschäftigen muss, um es wirklich gut und perfekt zu sprechen, kann man mit sehr viel weniger Lernaufwand eben tatsächlich ein muttersprachliches Niveau im Esperanto erreichen. Und das ist halt eben der Vorteil. Und heute ist es so, dass eben alle erst einmal ins Esperanto einsteigen müssten. Und das natürlich mit wenig Aufwand. Also wenn man es insgesamt betrachtet, hätten alle einen Aufwand, einen geringen Aufwand, die Franzosen, die Deutschen, die Italiener. Aber heute haben sie den höheren Aufwand, eben Englisch zu lernen.
Das
Und die
wäre so ein
einzigen.
bewusster Einstieg in eine gemeinsame europäische Verkehrssprache.
Genau. Das heißt, heute haben die Engländer insofern einen Vorteil, dass sie eben da nicht einsteigen müssen, sondern bereits drin sind. Und alle anderen müssen immer wieder neu einsteigen. Es sei denn, sie lernen von Kindesbeinen auf Englisch und damit wird natürlich die eigene Muttersprache letztlich irgendwann mal verdrängt werden. Und die Sprachvielfalt in Europa sinkt zusammen.
Die Esperantisten versuchen sich ja auch politisch zu betätigen. Das heißt, es gibt sowas wie eine Esperantistenpartei oder sowas ähnlich, die eventuell bei den Europawahlen teilnehmen wird. Kannst du was dazu sagen?
Ja, es gibt seit einigen Jahren bereits gewisse Parteien, die eben Esperanto durchaus auch unterstützen. Augenblicklich aktuell ist dabei die EDE. Ich bin ja selber auch Mitglied von EDE und Vorsitzender EDE Deutschlands. Das heißt Europa Demokratie Esperanto. Wir sind 2004 in Frankreich zum ersten Mal angetreten bei einer Wahl. Die Franzosen sind politisch da sehr aktiv. Wir selber konnten 2009 nachziehen und haben vor, auch bei der nächsten Europawahl anzutreten. Selber sind wir keine Partei, sondern eine Wahlvereinigung hier in Deutschland. Sprich, wir sind ausgerichtet eben auf die Europaschiene. Da kann man sich erstens mal etwas leichter politisch betätigen und natürlich auch Erfahrungen sammeln. Vor allen Dingen sind wir europaweit organisiert, können uns da entsprechend austauschen. Dazu benutzen wir natürlich die Sprache Esperanto, weil anders geht's nicht. Weil wir halt auch nicht alle Sprachen der anderen jeweils können. Und Englisch, naja gut, das ist in dem Falle ausgeschlossen. Im Übrigen können ja auch nicht alle Mitglieder gut Englisch. Das ist auch nicht der Fall, dass alle Europäer Englisch können, sondern da gibt es auch Unterschiede zwischen Nord und Süd, sprich zwischen den germanischen Sprachstämmen und den romanischen Sprachstämmen. Also ich denke da an Spanien, Italien und Griechenland, obwohl Griechenland natürlich kein romanischer Sprachstamm insofern ist.
Unsere Zeit ist beschränkt. Kannst du mal was auf Esperanto sagen?
Es kompreneble mi povas fari etajn frazojn in Esperanto. Ja klar, ich kann einige Phrasen in Esperanto machen, einige Sätze auf Esperanto bilden sozusagen. Und ich habe jetzt einfach ein paar Sätze gebildet. Ein paar Sachen sind verständlich, weil sie sind von natürlichen Sprachen oder ja traditionell gesprochenen Sprachen abgeleitet. Andere Sachen sind aus den Tabellworten herausgebildet. Das ist ähnlich wie im Deutschen. Der ja auch regelmäßige Sprachelemente beinhaltet, haben wir auch im Esperanto Sprachelemente. Zum Beispiel im Deutschen haben wir hier die für der, die, das, ne, sind sozusagen die Artikel. Und im Esperanto haben wir zum Beispiel bei Fragewörtern, also im Deutschen beim Fragewörtern sind es das W, bei Esperanto bei Fragewörtern ist es K, Kial, Kiu, Kio
Wir
und so
finden das
weiter.
Q
Und
von den romanischen Sprachen.
ja. Und dadurch kann man natürlich Regelmäßigkeiten und können dann entsprechende Fragewörter oder Partikelchen bilden. Auch zum Beispiel Wörter, die wir zusammensetzen. Ich denke hier zum Beispiel an Schulhaus, ne, Lerneo. Das heißt, wir können hier durch diese Eibildung eben den Ort bilden, an dem irgendwas stattfindet. Also Lerni heißt Lernen. Der Ort, an dem gelernt wird, ist ein E, so wie Schusterei. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Lerneo zu bilden, Lerni und Eo.
Vielen Dank.
Es ist multi dankon.